2, 1, der Euro ist da!
Ich finde die Münzen sehr unhandlich. Sie sind sehr, sehr schwer in der Tasche. Das heißt also, für die paar Münzen, die ich jetzt im Portemonnaie habe, ist mir einfach zu schwer.
Es sieht eigentlich ganz gut aus. Hat mir also laute 20er hier rausgegeben. Na gut, man wird sich dran gewöhnen.
Die Umstellung auf den Euro ist nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Banken weitgehend reibungslos verlaufen. Um Punkt Mitternacht war es an den meisten Geldautomaten möglich, die neuen Euroscheine abzuheben.
Als am 1. Januar 2001 die gemeinsame europäische Währung in den Geldbörsen und auf den Konten der EU-Bürger landete, da waren die Erwartungen groß. Urlaub machen im Ausland und kein Umrechnen, kein Geld umtauschen.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass ich in Europa rumreisen kann mit einer Währung und die dort ausgeben kann. Finde ich prima.
Ich denke schon, dass Europa etwas näher zusammenrückt, als es bisher der Fall war.
Nein, wir sind eigentlich nicht skeptisch. Also ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Wir freuen uns.
Doch nicht nur Bürger, auch viele Unternehmer erhofften sich durch eine einheitliche europäische Währung einen leichteren, grenzüberschreitenden Handel. Denn der Euro bedeutete keine Wechselkursschwankungen mehr, die das Kalkulieren erschweren. Besonders für eine Exportnation wie Deutschland sind das wichtige Argumente. Dass es den Euro überhaupt gibt, hat letztendlich aber etwas mit politischen Motiven zu tun.
Wir alle brauchen dieses Europa, alle in Europa. Aber für uns Deutsche ist Europa die Schicksalsfrage schlechthin. Wenn wir jetzt die Europäische Union nicht schaffen, versagen wir vor der Zukunft.
Helmut Kohl ist einer derjenigen, die den Weg des Euro mitgeebnet haben. Er und andere Befürworter wie Helmut Schmidt oder auch der französische Präsident François Mitterrand mussten zum Teil gegen harte Widerstände kämpfen. So erinnert sich auch der erste Präsident der Europäischen Zentralbank, Wim Duesenberg, an den Anruf des früheren Bundesbankpräsidenten Karl Otto Pöhl. Der fragte Duesenberg mit einigem Unverständnis:
Weißt du, was die Idioten beschlossen haben für eine Währungsunion? Ich mache das nicht mit.
Die anfängliche Ablehnung des Euro hatte zahlreiche Facetten. Viele Bürger wollten die starke D-Mark nicht verlieren, verbanden mit ihr das Gefühl von Sicherheit. Hinzu kam die Befürchtung, die Preise könnten mit dem Euro spürbar ansteigen. Für manche Bereiche stimmte das auch. Kneipen und Gaststätten etwa haben nach der Einführung des Euro ihre Preise spürbar angehoben. Auch der Friseurbesuch wurde teurer. Das Wort vom Teuro machte die Runde.
Der Euro ist also ein Teuro geworden. Ne? Der hat die Preise verdoppelt, hab ich so den Eindruck.
Wirklich gebracht, glaube ich, hat er nichts. Also, außer, dass ich ihn immer Teuro nenne, weil alles durch ihn nur noch teurer geworden ist.
Auch bei vielen Investoren war der Euro zunächst wenig beliebt. Dollar zu kaufen war 2001 lukrativer. Das hing mit dem unterschiedlichen Zinsniveau zusammen, das es in den USA und im Euroraum gab. Diese anfängliche Schwäche hat die Europäische Union aber Stück für Stück korrigiert. Im Vergleich mit dem Dollar veränderte sich der Kurs des Euro gewaltig. Bis ins Jahr 2008 ging der Euro ziemlich steil nach oben. Und in ähnlichem Ausmaß wuchs auch die Akzeptanz des Euro für die internationalen Investoren. Eine weitere, wichtige Hürde war genommen.
Over the past 11 years of its existence, the Euro has firmly established itself as the world's second most important reserve currency.
Zweitwichtigste Reservewährung der Welt. Und das innerhalb von 10 Jahren. So erfolgreich hat sich der Euro etabliert, das sagt der deutsche Bankchef Josef Ackermann aus einer internationalen Perspektive. Besonders aus dieser Sicht hat sich der Euro seit seiner Einführung besser geschlagen, als das viele für möglich hielten. In Prozenten gemessen ist der Euro als internationale Reservewährung heute doppelt so wichtig, wie es die D-Mark in ihren besten Zeiten war. Wie konnte es gelingen, dass der Euro zu einem derartigen Machtfaktor im internationalen Finanzgefüge aufsteigen konnte?
Zum einen konnte man es natürlich nicht verhindern, dass der Euro eingeführt wurde. Es war ein politischer Wille. Aber es ist ganz einfach so, dass eine einzige Währung jetzt einen sehr großen Wirtschaftsraum reflektierte. Das heißt, wir waren jetzt mit einer Währung quasi der zweitgrößte Wirtschaftsraum oder die Wirtschaftsmacht, kann man schon fast sagen, auf der Welt. Und das hat den Euro dann natürlich gestärkt.
Sagt Devisenexpertin Antje Präfke von der Commerzbank. Mittlerweile legen Staaten überall auf der Welt ihre Devisenreserven auch in Euro an. Die aufstrebende Wirtschaftsmacht China hat nach Schätzungen etwa ein Viertel ihrer Devisenreserven in Euronoten gebunkert. Was übrigens auch ein Dorn in den Augen der bisherigen Wirtschaftssupermacht USA ist, weil, zumindest vor der Euro-Krise, mehr und mehr Geld in Richtung Europa floss. Andreas Hahner von Allianz Global Investors.
Die Bewegung vom Euro ging weitgehend darauf zurück, dass viele strategische Investoren sich vom amerikanischen Aktienmarkt verabschiedet haben und das Geld in den europäischen und auch in den deutschen Aktienmarkt gepumpt haben.
Zunächst also ging alles gut mit dem Euro. Aber dann kam 2009 die Finanzkrise, in ihrer Folge die Weltwirtschaftskrise und mit ihr die bittere Erkenntnis, dass nicht nur Unternehmen pleite gehen oder ganze Branchen ruiniert werden können. Man musste auf einmal zur Kenntnis nehmen, dass vermeintlich stabile Staaten insolvent werden können. Und dabei handelt es sich nicht um arme Schwellenländer, sondern um Mitglieder der Europäischen Union. Devisenexpertin Antje Präfke von der Commerzbank.
Ja, es kam die Meldung raus, dass eben Griechenland möglicherweise überschuldet sei und seine Staatsschulden nicht mehr zurückbezahlen kann. Es war so ein bisschen die heile Welt in Europa, die angekratzt wurde. Es war eine Tatsache, die man vorher in diesem Maße eigentlich nur von Schwellenländern kannte, wie zum Beispiel Argentinien. Und das, denke ich, hat die Finanzwelt doch in einen Schock versetzt. Und dann haben natürlich auch gerade die Devisenhändler und die Anleger an dieser Währung gezweifelt, weil sie nicht mehr so sicher schienen, wie sie eben vorher zu sein schienen.
Wie sehr die Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten der Eurozone pleite gehen könnten, in den Jahren zuvor in den Hintergrund geraten oder verdrängt wurde, lässt sich an der hitzigen Diskussion über Äußerungen des Wirtschaftsministers und FDP-Vorsitzenden Philipp Rösler ablesen. Er hatte zu einer Zeit, da Kanzlerin Angela Merkel an einer Lösung für das angeschlagene Griechenland arbeitete, in die Diskussion geworfen, man müsse auch über eine Insolvenz Griechenlands nachdenken. Warum nicht? Aber da in einer Krise jedes Wort eines Regierungspolitikers auf die Goldwaage gelegt wird, entfachte auch das reges Krisengemurmel. So musste Röslers Parteikollege Rainer Brüderle nachlegen und erklären.
Was er gesagt hat, ist ja, dass wir auch diesen Fall nicht ausschließen können. Und ich sage nochmal, das bewegt sich genau auch in dem Rahmen der Denkrichtung der europäischen Finanzminister. Wir wollen Europa, wir wollen den Euro, aber richtig.
Die Beiträge entfachten das Feuer in der Euro-Krisendiskussion erst recht und zeigten letztlich deutlich, dass die politischen Nerven in der europäischen Politik blank lagen und blank liegen. Unverständnis und Ratlosigkeit in einer Krise, für die die politisch Handelnden bis heute kein Allheilmittel vorlegen können. CDU-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach versuchte es deshalb mit einfachen Bildern.
Man muss doch für einen Fall Vorsorge treffen, auch wenn man sich diesen Fall natürlich nicht wünscht. Wenn die Feuerwehr mit besten Geräten ausgestattet wird, dann steht doch dahinter nicht der Wunsch, dass es bald brennt, sondern dass es erstens nicht brennt. Aber dann, wenn es brennt, müssen wir optimal gewappnet sein, damit wir diesen Brand schnell löschen können und damit er nicht auf Nachbargebäude übergreift.
Brand und Feuerwehr. Krisenmetaphern. Die Krux an der ganzen Geschichte, die Situation der Krisenstaaten hängt mittelbar mit der Einführung des Euro zusammen. Denn Länder wie Griechenland können ihre Probleme nun nicht mehr still und alleine lösen. Sie können nicht einfach ihre Währung abwerten, wie das andere Länder in einer vergleichbaren Situation im Lauf der Geschichte immer wieder getan haben. Beispiel Argentinien im Jahr 2002. Die Argentinier erlebten damals eine Staatspleite. Aber Griechenland ist Mitglied in einem Währungsverbund. Oder nehmen wir das Beispiel Italien. Der Eurostaat sitzt auf einem Schuldenberg von rund 1,9 Billionen Euro. Diese Summe entspricht 120% der jährlichen Wirtschaftsleistung Italiens. Auch Italien kann seine Währung nicht abwerten. Und Schuldenprobleme von solchen Ausmaßen kann auch die EU nicht schultern. Diese Erkenntnisse drohen nun, die Europäische Gemeinschaft zu sprengen. Warum hat man das nicht früher gesehen, fragen viele. Oskar Lafontaine, 1998 noch SPD-Chef, kurze Zeit Bundesminister für Finanzen, hatte schon früh gewarnt.
Gelingt es nicht, zu einem Miteinander der Wirtschaft, Finanz, Steuer, Lohnpolitik und so weiter zu kommen, dann wird es zu Transferzahlungen kommen, Vertrag hin oder Vertrag her.
Oder der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, im Jahr 2003 zum Europäischen Stabilitätspakt.
Wir brauchen den Stabilitätspakt unbedingt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt stellt sicher, dass wir nicht in gefährliche Gewässer geraten, weil wir nämlich unsere nationalen Haushaltspolitiken ständig beobachten.
A monitoring of the national fiscal policies.
In den 10 Jahren seit seiner Einführung hat der Euro eine beachtliche Karriere hingelegt. Er hat mehrere Hürden erfolgreich genommen. Er hat es geschafft, von den Bürgern und von den Investoren akzeptiert zu werden. Mittlerweile ist er so etabliert, dass die Staaten und Regierungschefs Europas fast alle Hebel in Bewegung setzen, um ihre Gemeinschaftswährung und die Währungsunion zu retten. Doch leider treten nun die Konstruktionsfehler des Euro offen zutage. Europa hat eine Gemeinschaftswährung, aber Europa hat keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Und nun streiten die Politiker, verständlicherweise, über die richtigen Rezepte, wie man die Geburtsfehler des Euro in Zukunft beheben kann. Und wie man es gemeinsam schaffen kann, durch die aktuelle Krise zu steuern, ohne dass in ihr der Euro 10 Jahre nach seiner Einführung zerbricht.
Die Krise um die Zukunft des Euro ist die größte Bewährungsprobe, die Europa seit Verabschiedung der römischen Verträge zu bestehen hat. Scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur das Geld. Dann scheitert die Idee der europäischen Einigung.